Auch so, wenn ihr euren Computer hochfahrt, dann fängt er erstmal an, im Hintergrund zu arbeiten. Und erstmal geht alles ganz langsam. Da wird erstmal überprüft, ob Updates vorhanden sind und welche, wenn welche verfügbar sind, und in der Regel ist es so, dann werden sie heruntergeladen, installiert. Der Virenschutz holt sich Updates, das Betriebssystem braucht eine Aktualisierung, Programme müssen erneuert werden, PCs sind ständig dabei, sich zu erneuern, also nicht der PC selber, der wird alt, aber das Innenleben, die Software, das wird immer wieder aktualisiert. Betriebssystem, Virenschutz, Programme und so weiter, Browser. Und das alles kostet Zeit und das verlangsamt den Computer beim Starten. Aber es ist wichtig und ich glaube, da sind wir uns einig, es ist wichtig, auch wenn es lästig ist, denn damit ein Computer optimal läuft, braucht es halt immer wieder diese Updates, diese ständige Erneuerung. Das wusste übrigens auch schon der Apostel Paulus. Und er war nicht mit Notebook oder Tablet unterwegs auf seinen Reisen, aber auch er wusste, wir brauchen ständig diese Erneuerung. Im zweiten Brief an die Korinther schreibt er, unser innerer Mensch wird ständig erneuert. Er sagt, der äußere Mensch, also der Körper, der wird aufgeschlissen und der reibt sich auf. Aber der innere Mensch, der wird täglich erneuert. Im Prinzip ähnlich wie ein PC. Also morgens beim Hochfahren wurde Paulus dann sozusagen innerlich wieder erneuert, frisch gemacht. Und im Brief an die Römer beschreibt er das näher, was er damit meint. Und vor allem, da wird deutlich, das geht nicht automatisch, das muss man so einstellen. Es kommt nicht so automatisch über uns, sondern das muss man zulassen und wollen. In Römer 12, Vers 2 beschreibt Paulus, was er damit meint, mit dieser Erneuerung. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Das meint Paulus mit dieser täglichen Erneuerung. Und das ist keine einmalige Sache, sondern das kommt immer wieder. Es ist also nicht so, dass wenn wir gläubig geworden sind, wir die Maßstäbe dieser Welt ablegen, wie alte Klamotten und jetzt das neue Denken anlegen und alles ist gut. Ja, wenn wir gläubig werden, ändert sich Grundlegendes in unserem Leben. Es beginnt ein neues Denken, aber es fängt erst neu an. Wir richten uns auf Jesus auf. Wir bekommen neue Werte, neue Prinzipien, eine neue Einstellung und dadurch verändert sich unser Verhalten. Aber das ist nicht einmalig für immer abgeschlossen, sondern das ist, Paulus meint hier, einen permanenten Erneuerungsprozess. Es ist nicht abgeschlossen. Paulus beschreibt das eben wie bei diesem Computer, dass wir also täglich uns immer wieder eine Erneuerung bei Gott holen. So ein Update oder so ein Upgrade. Gott muss unser Denken täglich erneuern. Es geht um eine neue Ausrichtung. Nach was richten wir uns aus, wenn wir in den Tag hineingehen, wenn wir auf die Arbeit gehen, wenn wir unsere Tätigkeiten eben tun? Paulus sagt, richtet euch nicht nach den Maßstäben der Gesellschaft. Diese Maßstäbe der Gesellschaft, die sind so in uns drin, die laufen automatisch ab. Und deswegen braucht es immer wieder diese Neuprogrammierung, dass es eben nicht die alten Maßstäbe sind, sondern das neue Denken. Wir reagieren eben normalerweise so, wie man halt so reagiert. Und Paulus sagt, das soll euch nicht mehr bestimmen. Ein neues Denken soll euch bestimmen. Und daraus entsteht ein neues Verhalten. Das heißt, vor dem neuen Verhalten fängt es im Kopf an. Unser Denken muss erneuert werden. Lasst euer Denken ständig von Gott erneuern. Und das wird euer Verhalten verändern. Die Jünger von Jesus sind keine Sklaven, die ohne Denken irgendwas machen. Sklaven brauchen nicht viel Denken, die müssen einfach machen. Aber Jesus sagt zu seinen Jüngern in Johannes 15, ihr seid meine Freunde, ihr seid keine Sklaven. Ich lasse euch Anteil haben, was der Vater denkt. Ich teile euch das mit, was der Vater denkt. Also er will, dass wir verstehen, worum es geht, dass wir nicht einfach Befehle ausführen. Er gibt uns Einblick in sein Denken. Und das hat was mit der Beziehung zu Jesus zu tun, mit dieser engen Beziehung. Wir sollen nicht einfach Gebote befolgen, ohne viel nachzudenken. Wir sollen nicht Aufträge abarbeiten, ohne viel nachzudenken, sondern zunächst möchte unser Denken erneuern. Und da können wir jeden Tag darum bitten, Herr, erneuere mein Denken. Dass ich erkennen kann, was Gottes Wille ist. Jesus sagt, wir können erst Gottes Wille erkennen, wenn wir ein neues Denken haben. Damit ich erkenne, was gut ist. Was Gott gefällt, was zum Ziel führt. Erst durch erneuertes Denken sind wir in der Lage, Gottes Willen überhaupt zu erkennen. Dann erkennen wir, was gut ist für eine Situation, was Gott gefällt und was zum Ziel führt. Und das wird letztlich unsere Werte verändern. Wir werden neue Prinzipien verinnerlichen. Wir bekommen eine neue Mentalität, Dinge zu beurteilen, zu beobachten. Wir bekommen eine neue Einstellung zu Menschen, zu Dingen. Und dann erst am Ende steht das neue Verhalten. Also das Verhalten steht ganz am Ende und ganz am Anfang steht das neue Denken. Ich möchte das jetzt an einem Beispiel aus dem Leben von Jesus deutlich machen, damit wir mal ein Gefühl kriegen, wie das eigentlich so gemeint ist. Da hat Jesus seine Jünger in sein Herz schauen lassen. Und daraus ist ein neues Denken entstanden. Also Jesus hat sein Herz aufgemacht, die Jünger konnten das sehen. Und daraus ist ein neues Denken entstanden. Jedes Mal war das so, dass ganz viele Menschen zu Jesus gekommen sind. Es sind drei Situationen. Matthäus 9, 14 und 15. Alle drei Situationen sind ähnlich. Immer war es so, dass viele, viele Menschen zu Jesus gekommen sind. In Kapitel 9 sah Jesus eine große Menschenmenge und sie waren erschöpft und niedergeschlagen. Das Leben hat sie gezeichnet. Es waren Menschen voller Sehnsüchte, voller Erwartungen an das Leben. Sie haben erwartet, gehofft, geplant, sie hatten Träume für ihr Leben und dann sind sie in der Realität angekommen. Und jetzt sind sie erschöpft von der vielen Arbeit, von der Härte des Lebens, ausgebrannt, krank geworden, gezeichnet. Die Arbeit wurde zur Belastung. Sie schleppten sich durch die Woche von Wochenende zu Wochenende, von Urlaub zu Urlaub. Es ist vielfach beruflich nicht so gelaufen, wie sie sich erträumt und geplant hatten. Sie sind müde, ausgebrannt und leer. Und vielleicht kommen euch jetzt auch Situationen in den Sinn, wo ihr das auch beobachtet, vielleicht bei euch selbst, bei Menschen aus eurem Umfeld. Auch in den Ehen und Familien lief es längst nicht so, wie sie sich erhofft und geträumt hatten. Die Romantik ist längst verflogen. Der harte Alltag, Kinder, Haushalt zehrt an den Nerven, reibt auf. Menschen, die in vielerlei Hinsicht vom Leben enttäuscht sind, ernüchtert, ausgebrannt, leer, krank geworden. Sie tragen schwere Lasten mit sich. Und sie erwarten nicht mehr viel vom Leben, hoffen nur irgendwie durchzukommen. Und dann hören sie plötzlich von Jesus. Da ist einer, der Sehnsüchte stillen kann, der ein Leben heil machen kann, der heilen kann. Und Dinge werden wirklich anders und heil. Da ist einer, der ihnen neuen Lebensmut geben kann, eine neue Perspektive, der sie aufrichten kann, der Krankheiten heilt, der befreit zu einem neuen Leben, der eine frohe Botschaft hat. Und so strömen sie zu Tausenden zu Jesus. Und Jesus sah es, diese Menschen kommen. Er sah einerseits diese erschöpften, kaputten Menschen, niedergeschlagen, aber er sah noch was anderes in diesen Menschen. Er sah eine große Ernte. Ich finde das ein faszinierendes Bild, wie Jesus diese Menschen gesehen hat. Er sagt, das ist eine Ernte. Diese Menschen sind reif für Gott. Diese Menschen brauchen Gott. Gott kann diesen Menschen neues Leben geben, in Klammer auch ein neues Denken. Jesus sah also nicht nur erschöpfte, kaputte Menschen, sondern eine reife Ernte. Menschen, die in Gottes Scheuen eingefahren werden sollen. Und dann gab er seinen Jüngern einen merkwürdigen Auftrag. Er sagt, das ist eine große Ernte. Schaut her. Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter schickt in diese Ernte, diese Ernte einzufahren. Das ist der erste Auftrag, sie sollen beten. Und dann rief er sie zu sich, gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben, also zu befreien, Vollmacht, Kranke zu heilen und das Evangelium weiterzusagen. Und dann hat er sie losgeschickt. Sie sollten befreien, heilen und das Reich Gottes verkündigen. Das war die erste Situation. Jesus sieht viele Menschen, gibt seinen Jüngern einen Auftrag. Heilen, befreien, predigen. In der nächsten Situation war es ähnlich, Kapitel 14. Jesus fuhr zusammen mit den Jüngern über den See an einen einsamen Ort, um mal so ein bisschen runterzukommen. Die Leute bekamen das mit und liefen außen rum und waren auch schon da, als er ankam. Und wieder eine große Menge. Jesus steigt aus dem Boot aus und sieht diese große Menschenmenge. Und dann fängt er an, diese Menschen zu heilen. Bis in den Abend hinein heilt er diese Menschen. Und als es Abend geworden ist, sagen die Jünger zu Jesus, es ist spät geworden, du musst die Leute heimschicken, damit sie noch rechtzeitig heimkommen, sich was zu essen machen können. Und dann sagt Jesus zu ihnen, gebt ihr ihnen doch was zu essen. Die Jünger sagen, wir haben nichts außer 5 Brote und 2 Fische. Den Rest der Geschichte kennt ihr. Er ließ sich die 5 Brote, 2 Fische geben und über 5000 Menschen wurden satt. Auch hier wieder zwei Dinge zu beobachten. Große Menschenmenge, Auftrag, gibt ihnen was zu essen. Kapitel 15, wiederholt sich die Situation. Wieder kamen viele Menschen, Lahme, Blinde, Stumme, Kranke, Behinderte. Und Jesus heilte sie. Diesmal sagten die Jünger nicht, er solle sie wegschicken. Vielleicht hatten sie schon so eine Ahnung, was dann wieder kommt. Und so hat Jesus 3 Tage lang geheilt. Nach 3 Tagen hat es dann Jesus nicht gereicht, aber er hat dann Jesus gesagt, die sind jetzt schon 3 Tage hier, sagt er zu den Jüngern, ich will sie nicht hungrig gehen lassen. Gebt ihr ihnen was zu essen. Und wieder sagen die Jünger, ja, wir haben nicht viel, das reicht nicht, dass alle satt werden. Wir haben nur ein paar Brote, 7 Brote und 2 Fische und ein paar Fische. Jesus ließ sich das geben, den Rest der Geschichte kennen wir. Auch hier wieder der gleiche Ablauf. Große Menschenmenge kommt zu Jesus. Jesus gibt seinen Jüngern einen Auftrag, gibt ihnen zu essen. Also alle 3 Situationen sind ähnlich, finde ich. Eine Menge kommt, Jesus sendet aus. Eine Menge kommt, Jesus gibt den Auftrag, sie satt zu machen. Eine Menge kommt, Jesus gibt den Auftrag, satt zu machen. Was hat das jetzt mit erneuertem Denken zu tun? Da müssen die Jünger müssen hier, so wie ich es beschrieben habe, nicht viel denken. Menschen sind da, Jesus sagt, macht. Immer das Gleiche. Menschenmenge, Auftrag, machen. Und genauso ticken wir, ich zumindest, Menschenmenge, Missionsbefehl, Jünger machen. Und wo ist das erneuerte Denken? Wir denken, wir müssten jetzt Jünger machen. Wir sehen die Menschen, da ist der Auftrag, Missionsbefehl, jetzt muss ich Jünger machen. Und dann denken wir, denke ich über Methoden nach. Was muss ich tun? Wie muss ich das tun, dass jetzt Jünger gemacht werden? Aber das hat noch nichts mit erneuertem Denken zu tun. Mir sind diesen 3 Geschichten etwas aufgefallen, das habe ich bewusst weggelassen, um es vielleicht auch mal deutlich zu machen, was da eigentlich noch dabei ist. Nämlich in allen 3 Situationen hat Jesus die Jünger in sein Herz schauen lassen. Das habe ich jetzt bewusst weggelassen. Vielleicht kennt ihr die Situation, wisst ihr es. Es ist nämlich jedes Mal von einem ganz tiefen Mitleid die Rede. Jesus hat den Jüngern jedes Mal in diesen 3 Situationen sein Herz aufgemacht, sein Mitleid gezeigt mit diesen Menschen und seine Sehnsucht, dass diese Menschen gerettet werden, dass ihnen geholfen wird. Das heißt, die Jünger haben nicht einfach nur Befehle ausgeführt. Zuvor konnten sie beobachten, was Jesus empfunden hat im Blick auf diese Menschen. Sie hatten beobachtet, wie Jesus sich fühlt und dann erst bekam sie den Auftrag. Jesus ließ sie in sein Herz hineinschauen, bevor er ihnen den Auftrag gegeben hat. Und ich glaube, das hat die Einstellung der Jünger maßgeblich beeinflusst, anders hier vorzugehen. Sie hatten eine andere Einstellung zu diesem Auftrag, weil sie vorher in das Herz von Jesus geschaut haben. Und das hat ihr Denken erneuert. Das hat ihre Einstellung zu diesen Menschen verändert. Das hat ihre Motivation verändert. In allen 3 Situationen konnten die Menschen beobachten, wie Jesus tief berührt war. Und dann ist es anders, wenn man dann hingeht und diesen Menschen hilft, wenn man sieht, wie Jesus tief berührt ist von diesen Menschen. Und einmal hat er sogar gesagt, zu deinen Jüngern gesagt, ich bin innerlich bewegt über diese Menschenmenge. Hat sein Herz aufgemacht. Schaut mal her, ich bin so bewegt über diese Menschen und jetzt gebt ihnen was zu essen. Was für eine Motivation. Im Griechischen steht hier, es hat ihm die Eingeweide umgedreht. Wie hat das wohl ausgeschaut? Nicht, wie sich die Eingeweide rumdrehen, sondern wie schaut das aus, wenn ein Mensch so tief bewegt wird, dass es ihn in den Magen geht? Wie sieht das aus, wenn jemand was auf die Nieren geht oder auf den Magen schlägt? Wie sieht das aus, wenn ein Mensch zutiefst ergriffen ist? Vielleicht hat Jesus am ganzen Körper gezittert bei diesem Anblick der Menschen. Vielleicht hat er sich verkrampft, wie wenn jemand Magenkrämpfe hat. Vielleicht hat sich in ihm alles zusammengezogen. Jesus war ja total Mensch, hat völlig menschlich reagiert im Blick auf diese große Not dieser Menschen. Vielleicht hat er Tränen in den Augen gehabt, vielleicht konnte er nur noch ganz gebrochen sprechen, mit dem Kloß im Hals. Das Mitgefühl, was Jesus hier erlebt hat, das war nicht nur im Kopf, das er wahrgenommen hat, viele kaputte Menschen, sondern es hat ihn zutiefst körperlich berührt. Und ich glaube, so hat Jesus auch Günther gesehen, wie Günther mit seiner Last gelebt hat, wie er niedergedrückt war und keinen Ausweg mehr gesehen hat, hat Jesus auch diese gleiche tiefe Mitleidsempfindung gehabt und hat das gesehen, beobachtet und hat ihn dann in seine Arme aufgenommen, mit seiner Liebe umfasst und umgeben. Jesus hat die Not der Menschen nicht nur intellektuell wahrgenommen, sondern körperlich, bis ins Körperliche tief hinein, tief berührt. Es ging ihm durch und durch. Und er wollte, dass seine Jünger das sehen. Er hat das nicht verborgen. Er hat sogar gesagt, mir geht das durch und durch, was ich hier erlebe gerade eben. Und dann sieht man die Menschen anders. Stell dir vor, du erfüllst für jemanden einen Herzenswunsch. Das sagt jemand, der dir sehr wertvoll ist und den du sehr liebst. Er formuliert seinen Herzenswunsch. Wie geht es dir dabei, einen Herzenswunsch für jemanden zu erfüllen? Das ist doch was ganz anderes, als wenn du einfach nur seinen Auftrag ausfüllst. Wenn jemand sagt, ich möchte von Herzen, dann sagst du, oh nee, ich habe jetzt keine Lust. Nein, dann machen wir das auch gerne von Herzen. Es ist ein Unterschied, ob wir Aufträge von Jesus erfüllen und abarbeiten oder ob wir seinen Herzenswunsch erfüllen. Und Jesus hat uns seinen Herzenswunsch gezeigt, hat damals den Jüngern seinen Herzenswunsch gezeigt. Er hat sie in sein Herz blicken lassen. Und das hat das Denken der Jünger verändert. Und so sind sie mit einem anderen Denken, mit einem neuen Denken an die Sache rangegangen. Sie waren auch berührt von diesem Mitleid, was Jesus hatte. Sie spürten die Sehnsucht von Jesus, diesen Menschen zu helfen. Und das veränderte ihr Denken, ihre Haltung, veränderte ihre Motivation. Das ist ein Beispiel für erneuertes Denken. Wie bekommen wir jetzt so dieses erneuerte Denken? Dass wir auch dieses tiefe Mitleid empfinden von Jesus. Und das ist uns auch bestimmt. Dazu gibt es auch noch eine Geschichte, wo nochmal von diesem tiefen Empfinden die Rede ist. Und diese Geschichte läuft total anders. Und ich habe so gemerkt, das könnte eine Antwort für uns sein. Eine Botschaft in dieser Geschichte. Das steht in Kapitel 20, Vers 34. Jesus ging aus Jericho weg. Am Ausgang der Stadt, als er gerade so rausging, hinter ihm läuft eine Menschenmenge her, sitzen zwei Blinde am Wegrand und betteln. Und als die hören, dass Jesus vorbeikommt, schrien sie ganz laut, Herr, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Und die Leute, die mit Jesus da gingen, fuhren sie an, seid still, stört jetzt hier nicht, wir gehen hier mit Jesus. Sie haben sie zurückgedrängt, still gemacht. Aber die beiden schrien umso lauter, Jesus, Jesus, hab Erbarmen mit uns. Und da blieb Jesus stehen und ließ sie zu sich rufen. Und er fragt, was möchtet ihr von mir? Und sie sagten, Herr, wir möchten wieder sehen können. Und jetzt wird wieder diese Regung bei Jesus beschrieben, die wir vorhin schon dreimal hatten. Es heißt, Jesus wurde innerlich bewegt. Vielleicht hat er wieder gezittert, Tränen in die Augen, gestockt. Hat ihre Augen angerührt und sogleich wurden sie sehend. Diese Geschichte ist total anders. Hier haben Menschen überhaupt kein Mitgefühl. Im Gegenteil, sie fahren die Blinden an, sollen gefälligst ruhig sein. Sie sollen Jesus nicht stören. Sie sollen ihre Gemeinschaft mit Jesus nicht stören. Das ist so schön, mit Jesus unterwegs zu sein. Und da schreien die da so rum, das stört doch. Aber Jesus ist tief ergriffen, weil die beiden sehen möchten. Und ich dachte, diese Geschichte hat eine Botschaft für mich, vielleicht auch für euch. Weil ich entdecke mich in dieser Geschichte in zweifacher Hinsicht. Ich entdecke mich bei den Menschen, die mit Jesus gehen. Die Blinden sind mir egal. Ich will mit Jesus jetzt unterwegs sein. Ich genieße die Gemeinschaft mit Jesus. Ich genieße die Beziehung mit Jesus. Die Nöte dieser beiden Menschen, die stören mich. Ich will die Not nicht wahrhaben. Ich bringe sie zum Schweigen. Schweigt. Ich verdränge diese Not, damit ich mit Jesus ungestört unterwegs sein kann. Das ist die eine Sache, wo ich mich wieder entdecke. Und dann dreht sich die Geschichte plötzlich um und ich bin in der Rolle der Blinden und ich möchte sehen können. Ich möchte sehen können wie Jesus. Ich möchte sehen, so wie er tief berührt diese Not der Menschen, weil ich es nicht kann. Wir haben vorhin gesungen, Herr, öffne mir die Augen. Danke für das Lied, es passt sehr gut. Lass mich das sehen, wie du siehst, wie du die Menschen wahrnimmst. Ich möchte die Menschen, die Not der Menschen mit den Augen von Jesus sehen. Vielleicht nur ein bisschen, wenn ich sie mit vollen Augen sehe, dann erschlägt es mich. Jesus war doch auch Gottes Sohn. Er konnte ganz anders mit dieser geballten Not umgehen. Ich glaube, wir müssen nicht die ganze Menschenmenge sehen. Es sind vielleicht zwei Menschen, die er uns aufs Herz legt. Oder vielleicht nur einer. Aber dann diese Not wahrnehmen. Und so möchte ich sehen wie Jesus. Und ich kann nur rufen, Herr, hab Erbarmen mit meiner Gleichgültigkeit. Jesus, es tut mir so leid, dass ich kein Mitleid mit diesen Menschen empfinde. Jesus, vergib mir diese Gleichgültigkeit. Ich glaube, das ist der Weg dahin, dass wir das bekennen, dass es uns egal ist. Du bist von der Not dieser Menschen so tief ergriffen und mich berührt es nicht. Jesus, ich will auch berührt sein von der Not der Menschen. Du bist für diese verlorenen Menschen gestorben und mich berührt es nicht, dass hier Menschen verloren gehen. Ich denke nur an mich. Jesus, öffne mir die Augen für deine Liebe. Öffne mir die Augen für die Menschen. Jesus hat uns den Missionsauftrag gegeben. Er sendet uns zu den Menschen, so wie damals seine Jünger. Er sendet uns, dass wir sie frei machen von Bindungen, dass wir sie heilen und dass wir ihnen das Evangelium verkündigen. Wir sollen teilen, so wie damals die Jünger. Nicht 5 Brote und 2 Fische, vielleicht sollen wir heute Zeit teilen, das ist viel wertvoller. Wir sollen das Wenige, was wir haben, teilen. Und er wird viel daraus machen. Er wird Menschen retten und zu seinen Jüngern machen. Die Frage ist, was motiviert uns dazu, diesen Missionsauftrag auszuführen? Ist es der Auftrag, Missionsauftrag, also gehen wir? Oder ist es das Mitgefühl? Ist ein Riesenunterschied. Ob ich als Auftrag einfach das mache, weil es halt sein muss, oder ob mich das Mitgefühl von Jesus berührt und treibt. Der Auftrag, die Sehnsucht von Jesus, das Verlorene gefunden werden, das ist das neue Denken, das muss erneuert werden. Und dieses neue Denken wird unser Tun verändern. Ich möchte nicht einfach nur einen Auftrag ausführen, sondern ich möchte von Mitleid von Jesus berührt werden, damit ich meine Freunde, nur 2, 3 Menschen, mit anderen Augen sehe und aus Liebe, aus Mitleid, aus Erbarmen mit ihnen unterwegs bin und ihnen das gebe, was sie brauchen im Namen Jesu und letztlich sie zu Jesus führe. Es fängt an, dieses neue Denken mit Umkehr. Erneuerung fängt mit Umkehr an, indem wir unser Herz für Jesus ausschütten, bekennen, dass wir kein Mitgefühl für Verlorene haben und dass Gott dann unser Herz verändert und uns ein neues Denken schenkt. Das bete ich für mich und das sollen wir alle für uns beten. Amen.